Happy Shooting, Folge 629. Lass uns übers Heiraten reden. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Schlumbadibumbum.
Schlumbadibumbum.
Die Pre-Show ist immer gut. Schade, dass die Konservenhörerinnen und Hörer das nicht mitbekommen haben, aber das wäre ein Sendungstitel.
Die Pre-Show heute, viel Schlumbadibumbum.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, die Dienstags
live lohnt sich.
Ja.
Wunderbar.
Ah, ihr seid hier bei Happy Shooting. Hat nichts mit Schlumpadibumbum zu tun. Wir reden über Fotografie und das,
ja
mal schauen, wie lange heute.
Ja, wir gucken mal. Wir fangen vorne an, hören hinten auf und dazwischen gibt's auch noch was und dann schauen wir mal, wie wir uns die Zeit
vertragen. Richtig, wir haben tolle Sachen für euch wieder zusammengesucht. Es gibt Preisleaks, es geht um Blitze, wir haben eine automatische Perspektivkorrektur, Lightroom und macOS Catalina und es gibt einen Gewinner oder eine Gewinnerin für die Überraschungsaufgabe und eine Hochzeit.
Hui!
Ja, Horrito.
Da ist was. Da ist was. Schlumberlibumme, sag ich dann.
Ja.
Und außerdem haben wir natürlich auch ein Geräuschrätsel wieder bekommen.
Ja.
Und das haben wir diesmal bekommen von Markus. Und das hört sich so an.
Mitraten.
Tja. Ich sag hier nochmal.
Mhm.
Da ist vielleicht so dieses Kling am Ende. Keine Ahnung, ob das irgendwas verrät, aber.
Das ist ein Federchen in der Kamera, was Kling macht.
Die Maschine mit dem Bing. Egal.
Okay,
wo kann man denn mitmachen?
Wo kann man denn mitmachen?
Du wolltest jetzt zu deinen Medien hin.
Ach so, jetzt. Also bei Geräuschrätseln kann man nur live mitmachen natürlich, aber wenn ihr Fragen oder Anmerkungen oder sonst was habt, lasst sie uns wissen, zum Beispiel im Slack auf dem Kanal HS Fragen oder per Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Und live mitmachen kann man natürlich im Slack, da gibt es einen Kanal dienstags 18 Uhr, da haben sich wieder einige versammelt und werfen uns hier unqualifizierte Kommentare über den Zaun. Wir haben diesen Livestream hier, der dienstags immer um 18 Uhr läuft und den hört man zum Beispiel direkt auf happyshooting.de/live oder mit der Podlife-App. Und wenn ihr eure Stimme auf der Sendung hören wollt, dann schickt uns einen Audiokommentar. Mhm. Einfach aufnehmen und an info@happyshooting.de schicken.
Das ist am einfachsten. Vielleicht auch ganz kurz dazu schreiben, worum es geht, dass man das in der E-Mail schon mal sieht.
Ja.
Genau,
weil ja, aber so,
wo ich die E-Mails checke, kann ich nicht mal unbedingt auch was anhören.
Dann. Genau, Fragen oder Hinweise oder sonst was per Audio ist immer am geilsten, weil, ja, wenn ihr euch da selber in der Sendung hört, das wirkt einfach besser.
Ganz genau. Ja, was nicht so
der
schön.
Der Franz hat sich beschwert.
Nee, der hat uns geholfen. Und zwar, was nämlich nicht so schön ist, sind die kürzer werdenden Tage. Und da erinnerst du dich, wir hatten mal drüber gesprochen, dass die Tage so schlagartig gerade wieder kürzer geworden sind. Also, dass man fast zugucken kann von einem Tag zum anderen, wie es früher dunkel wird.
Mhm.
Und der Franz hat zu dieser Thematik eine Ergänzung geschrieben. Er schreibt nämlich, hallo ihr beiden, zunächst auch herzlichen Dank für euren Podcast. Der hört sich gut beim morgendlichen Radfahren an. Ne, auch das wieder, wir sind immer interessiert daran, wo ihr uns denn so hört und wann. Also morgens beim Radfahren hier, der Franz. Und dann schreibt er, ich war aber erstaunt, als ihr nicht zu viel von länger und kürzer werdenden Tagen wusstet und darüber, wie sich die Geschwindigkeit des Wechsels ändert. Vielleicht kann ich euch helfen.
Da muss ich aber gleich mal reingrätschen. Natürlich weiß ich, dass ich das zwischendrin mal richtig beschleunigt, mal wieder langsamer wird an den Scheitelpunkten. Ich habe es noch nicht so deutlich erzählt.
Ja, und der Punkt ist, wir wussten nicht genau, um wie viele Minuten das gerade
ist
in
richtig.
Der Zeit. Das war ja die
da
Frage.
Da hat er recht.
Und jetzt schreibt er mich weiter, das ist so wie eine Sinuskurve. Wenn die Erde sich in der Nähe der Umkehrtage befindet, so um den 21. Juni und 21. Dezember, gibt es für 2 bis 3 Wochen nur sehr geringe Unterschiede in der Länge des Tages. Die Unterschiede werden dann immer größer oder kleiner, bis sie sich dem jeweiligen Äquinox 21. März und 21. September wieder umgekehrt benehmen. Das könnt ihr genau auf und dann kommt ein Link verfolgen. Ich habe auch eine Skizze beigelegt, die das in einem übertriebenen Ausmaß zeigt. Habt weiter Spaß. So viel wie ich, der Franz. Und da habe ich gesagt, Franz, das ist super, das ist ganz hervorragend, aber dass sich das beschleunigt und abbremst, das war uns, glaube ich, bekannt. Mhm. Die konkrete Frage war, das geht aber gerade verdammt schnell. Wie schnell ist denn verdammt schnell? Und jetzt hatte ich dann die Faxen dick, jetzt habe ich mal gesucht. Und ich bin tatsächlich bei den Öffentlich-Rechtlichen sehr schnell fündig geworden, nämlich beim swr.de. Da gibt es unter 1000 Antworten zur Wissenschaft auch genau eine genaue Erzählung, wo Franz nochmal bestätigt wird, ne, mit diesem sinusartigen Verhalten und dem Wechsel der Geschwindigkeit. Und es sind, wenn wir jetzt mal hier von unseren Breitengraden ausgehen, Breitengrad ist richtig, ne? Dann reden wir von einem Wechsel von so um die Minute pro Tag, wenn es langsam ist, bis zu fast 4 Minuten am Tag oder kürzere Nacht oder längere Nacht. Das heißt, das war in dem Zeitraum, wo es plötzlich so deutlich wurde, da reden wir wahrscheinlich tatsächlich so von so 4 Minuten jeden Tag. Und das macht sich dann so über die Woche schon bemerkbar, dass es plötzlich dunkel wird. Mhm. Ganz, ganz nett. 4 Minuten, nicht schlecht, ne?
Ja, das geht echt rasant.
Jojo. So, also so. Hätten wir das jetzt endlich mal geklärt.
Haben wir das geklärt? Was wir vielleicht auch jetzt geklärt haben, war das Thema, wie teuer wird sie denn, die Sigma FP, ne, diese kleine, vollformatige Kamera.
Ja.
Ja, und zwar, ich weiß gar nicht, wir hatten geraten, wir hatten, glaube ich, sogar gewettet.
Irgendwo ja, hat das jemand notiert? Wette?
Trägt das jemand? jetzt gab es ein Leak. Ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich ein gutes Leak ist, aber es gab in dem Quellcode von der Sigma FP Website gab es einen Preis. Den hat irgendjemand, hat sich den Quellcode gründlich angeguckt und hat dann tatsächlich einen Preis gefunden von $1,899.
Also $1,900.
Genau, $1,900.
Für eine Vollformat.
Für eine vollformatige, ohne entsprechende, ich vermute, das ist nur der Body und sonst nichts.
Wobei Body bei der Kamera auch heißt, kein wirklicher Griff, kein Sucher, nichts.
Ist
ein Body mit Bajonett, ne?
Also ein Kästchen, so groß wie irgendwie 2 Zigarettenschachteln und
wie groß ist eine Zigarettenschachtel?
Ey, ich gehe jetzt von den, ach, was weiß ich.
Wer die 80er erlebt hat, weiß, wie groß Zigarettenschachteln sind.
Kann man echt nicht mehr so richtig als Vergleich ranziehen. Nee, was nimmt man denn da heute?
Ich weiß es nicht.
Päckchen Spielkarten ist kleiner. Da muss man wieder gucken, ob man die amerikanischen Bicycle-Karten oder das deutsche Skatblatt hat. Nee, ich weiß es nicht. okay, also.
Wie viel ist das bei klein gedrückten Klopapierrollen?
Bitte, wir bitten die Community hiermit um Hilfe, Größenvergleiche für
was
Kameras
nimmt man denn
zu finden.
Heute?
Bruchteile von Fußballfeldern. Was weiß ich denn?
Ist ja egal.
Fußballfelder sind auch nicht fix groß. Die unterscheiden sich recht drastisch. Also die FP ist auf jeden Fall diese vollformatige Spiegellose, die ja die kleinste ist, die entsprechend auf dem Markt sein wird. Ja. Und da übrigens danke an, ich glaube, mindestens 5 Leute, die uns das auf verschiedenen Kanälen haben zukommen lassen.
In der Tat, ja.
Ja, das ist cool. Ich bin ja immer noch dabei und versuche immer noch mal eine zum Testen zu bekommen.
Ja, das wäre natürlich witzig.
Aber es ist auf jeden Fall, jetzt steht ein Preis im Raum, ob der tatsächlich stimmt, ob das einfach der Webmaster war, der dann Platzhalter reingemacht hat und dachte, nur 18,99 klingt cool, wissen wir nicht.
Oder ob es Absicht war, so wir schreiben es mal rein, lassen es mal für 5 Tage online, mal gucken, ob es jemand merkt.
Und mal gucken, ob dann die Konkurrenz reagiert.
Genau, ist ja auch immer so ein bisschen Marketing, ne, sowas.
Naja, also ich vermute, wenn dieser Preis tatsächlich stimmt, der ist, glaube ich, niedriger, als ich erwartet habe.
Ja, ich glaube, ich habe auch deutlich höher geschätzt.
Ja, wie gesagt, hat es jemand getrackt, ich nicht. Aber es wäre trotzdem noch in einem Rahmen, wo ich sage, naja, $18,99, was das, wenn das der amerikanische Preis ist, was das in Deutschland bedeutet, wissen wir nicht, aber
der Kai schreibt schon, mit Zoll und Steuern sind es nochmal 325 obendrauf.
Naja, und mindestens das in Euro, aber mit Sicherheit eigentlich mehr, weil, ja genau, Steuern, also die US-Preise sind ja in der Regel ohne Steuern, die kommen dann je nach Staat noch unterschiedlich drauf. Und ja, deshalb würde ich da einfach mal noch nicht viel drauf geben. Das heißt, die kostet hier wahrscheinlich, wenn das stimmen sollte mit dem Preis, dann wird die wahrscheinlich mindestens 2000 kosten.
Ja, damit wäre sie dann schon in einer Liga von älteren Vollformatkameras. Weil so aktuelle, die sind ja gleich mal sehr hochpreisig. Ne? Weiß nicht, wo liegt jetzt so eine, die 5D ist auch schon nicht mehr so neu. Ne? Aber so die Sonys, die liegen ja alle so fast schon an die 3000 und drüber.
Naja. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall, die Kamera selber hat ja nicht viel. Also außer, dass sie sehr klein ist und tolle Sachen macht. Aber für Leute, die da jetzt noch irgendwie Sachen dran klemmen müssen, Griff und so weiter, müssen halt noch oben drauf zahlen.
Objektive, ach, das wäre lustig, wenn ihr mal eine bekommen könntet. Das wäre irgendwie lustig. Mhm. Also weiterhin natürlich der Aufruf, ne, hier an Sigma, wenn jemand zuhört, der da arbeitet oder Beziehungen hat und du hast auch schon Kontakt gehabt zu jemandem.
Ja, das pflege ich auch gerade.
Immer schön weiter pieksen mit dem Stock.
ich finde es immer ganz interessant, weil ich höre jetzt von Leuten, die sagen, naja, die geht ja nicht ohne Griff, die musst du ja mit Griff fahren, weil sonst kannst du ja gar nicht halten. Und
wir wissen ja nicht.
Dann hast du ja gar keine Balance und so weiter. Und ich überlege immer, wenn ich eine Kamera halte, dann halte ich die in der Regel mit der linken Hand von unten am Objektiv.
Ja.
Die Kamera
außer
selber.
Außer beim Pancake vielleicht.
Ja, okay, aber selbst da ist die linke Hand in der Regel unter der Kamera und hält die von unten. Ich brauche, glaube ich, keinen Griff.
Und bei diesen kleinen, kompakten und so einer Ricoh GR und sowas, die sind auch klein, ja. Mal abwarten, wir gucken mal. Wenn wir eine da haben, wie gesagt, wenn ihr eine kriegen solltet, also Moni und du, dann wenn die zu euch ins Haus trudelt, sagt mir unbedingt Bescheid. Das kann ich bestimmt mal einrichten und dann müssen wir mal eine spontane Folge machen.
Du wirst wahrscheinlich einer der Ersten sein, die das erfahren, wenn ich eine kriege. Sehr schön. Gut, wenn wir von neuen Kameras reden, dann müssen wir natürlich auch von der neuen Sony Alpha 9 II reden.
Genau.
Man spricht so ein bisschen von, das sei jetzt das Agenturmodell oder das Profimodell von der Alpha 9. Was ist da dran?
Keine Ahnung. Habe ich so also, noch nicht gehört.
Ich habe das gelesen und zwar war das, was ich interessant fand und was vielleicht so für den Profi am Fußballfeldrand oder im Sportbereich irgendwie gelten könnte, die scheint relativ aufgebohrt zu sein, was das Netzwerken angeht.
Richtig.
Das automatische ist Wegspeichern von Bildern auf irgendwelche Server.
Ja, da haben sie was gemacht. Und generell halt an der Performance-Schraube nochmal gedreht, also was so Autofokus, Tracking, Augenerkennung angeht und das alles bei 20 Bildern die Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. 20 Bilder die Sekunde mit automatischer Belichtung, mit Autofokus und Pipapo, alles ohne Blackout im Sucher. Wenn du den Verschluss brauchst, ne, wegen verzogener Linien oder sowas, dann bist du bei 10 Bildern in der Sekunde. Video macht sie 4K, allerdings nur mit 30 Bildern. Das fand ich ein bisschen komisch, warum das nicht 4K 60 ist. Ja, ansonsten die bekannte Vollformatkamera mit 24 Megapixeln, wie die A9 vorher meines Wissens ja auch schon. Das Gehäuse wollen sie noch ein bisschen überarbeitet haben. Also die Dichtungen gegen Staub und Feuchtigkeit sind nochmal überarbeitet, erweitert, verbessert. Ergonomie und Haptik soll verbessert worden sein, also Griffform und so weiter ist nochmal ein bisschen überarbeitet. Außerdem ist die Hardware wirklich für den robusten Einsatz gemacht. Sie geben zum Beispiel für den Verschluss 500.000 Aufnahmen an. Also bis
das 500, ist okay, ja.
500.000 Aufnahmen, das ist mal ein Wort. Aber wenn du eine Kamera hast, die 20.000 Bilder macht, naja, wobei, da wird der Verschluss ja gar nicht mal benutzt. Nun ja, wahrscheinlich können sie das deswegen auch so angeben. Ja, und dann sagst du Netzwerk. Da haben sie nämlich reichlich was getan. Und zwar ist Ethernet-Anschluss drin. Ein Ethernet-Terminal. Das heißt, du kannst da mit einem Ethernet-Kabel reingehen. Und du kannst auch Bilder über SSL, also verschlüsselt, oder TLS, über FTP, also Secure FTP, übertragen. Das heißt, da kannst du direkt die Bilder ins Netzwerk auf einen FTP-Client schieben. Mhm. Tethering wollen sie verbessert haben. Da ist wohl die Auslöseverzögerung, wenn man das übers Netzwerk dann auslöst, reduziert. Wi-Fi haben sie erweitert. Und das finde ich jetzt mal klasse. Nämlich neben dem, was viele können, den 2,4 Gigahertz Band, ist jetzt auch 5 Gigahertz Band drin. Und das wünsche ich mir von viel mehr Geräten.
Ich frage mich immer, ob das so schwierig ist.
Das frage ich mich auch.
Da muss eine andere Elektronik und eine andere Antenne rein, aber dann passt das doch schon.
Ja, oder ob das zu viel Strom frisst oder so. Ich weiß
oder es nicht. Oder ist das zu teuer? Ja, aber Strom könnte natürlich tatsächlich sein, dass es teurer
ist. Das Problem
ist, batterietechnisch teurer ist.
Ja, und du hast natürlich bei 5 GHz weniger Reichweite, ne? Also irgendeine Wand dazwischen und dann war es das relativ schnell. Trotzdem ist es ja heutzutage so, dass du in diesen Wi-Fi-Umgebungen mit 2,4 GHz bist du einfach am Ende, weil die ganze Nachbarschaft funkt da hast du einen ganzen Strauß an Netzwerken, die sich überlagern. Oder
bist du auf einem Land wie wir, da hast du kein Problem.
Ja, guck mal, selbst hier bei uns, also ich würde das hier als ländliche Gegend bezeichnen, aber wenn ich mein Wi-Fi-Symbol mal anklicke und gucke, was da an Netzwerken drin ist, also alleine hier im Haus und von den Nachbarhäusern, das ist so unfassbar. Ich möchte gar nicht wissen, wie das in der Stadt aussieht. Da kommst du mit der Liste wahrscheinlich gar nicht zu Ende zum Scrollen. Und dann willst du halt 5 Gigahertz nehmen, was ich hier zu Hause auch aktiviert habe. Und willst eigentlich das 2,4 Gigahertz auch deaktivieren, einfach aus Gründen, ne? Strom sparen und auch Probleme vielleicht mit irgendwie Routern und Dualnetz und sowas. Aber das geht nicht, weil dann alle mögliche Zubehör und Peripherie kann nur 2,4 Gigahertz. Das ist... Naja, also die A9 kann dann auch 5 Gigahertz, das begrüße ich. Sie haben eingebaut Sprachmemos, die du zu den Bildern aufnehmen kannst. Kannst also Fotos machen, kannst dann direkt wahrscheinlich da einen Knopf drücken und dann kurz was reinsprechen.
Das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Also das gab es schon bei
einigen Kameras. Ganz früher mal, ne?
Ja, okay.
Sie preisen das so ein bisschen an, wie du sagst, so für Agenturen oder sowas. Das heißt, wenn du Pressebilder machst, brauchst keine Notizen machen, Fotos machen, kurz dazu sprechen, wen du da gerade fotografiert hast oder welche Szene das war. Knöpfchen drücken, das Ganze gleich sicher über Wi-Fi in die Zentrale schicken, in die Redaktion. Die können sich das dann anhören, was an dem Bild gesprochen ist, und können das dann gleich schreiben. Und du kannst das sogar noch weiter treiben. Und zwar gibt's eine App dafür, wo du dann diese Bilder mit empfangen kannst oder auslesen kannst aus der Kamera. Da ist dann auch der Audioton dabei und der wird dann transkribiert. Das heißt, dann kannst du den Text dann lesen. Warum also nicht? Und dann wird das Transkript wird in die IPTC-Daten von dem Bild geschickt, und wenn du es dann hochlädst, also wenn du das alles über die App machst, dann landet das dann als Klartext. Ist natürlich jetzt die Frage, wo wird die Texterkennung gemacht und wie gut läuft das?
Ja, naja, okay. Die kriegst du heute relativ günstig, entweder von Google oder von DeepL oder Apple. Apple macht es ja mit. Du kannst ja als Apple-Softwareentwickler auf iOS die Spracherkennung von Apple verwenden. Mhm. Also das kostet dich dann quasi auch nichts.
Ja, mal schauen.
Ja.
Dann haben sie ein digitales Audio-Interface mit reingebaut. Da steht geschrieben für XLR-Adapter-Kits und Mikrofone. Also kannst du professionelles Audio-Equipment anschließen.
Das
ist
gut, ja.
Ist mit Sicherheit auch nicht falsch, wenn du das Ding für Video benutzt. Alles in allem sicherlich ein sehr professionelles, hochpreisiges Gerät auch. Wir reden hier beim Body Liste 5.400 Euro. Das ist ein stolzer Preis, war die A9 vorher aber auch schon. Wir konnten die A9 schon einmal sehen, also die A9, die Einser. Auf einem Workshop, und da habe ich das auch mal durchgetestet mit dem Teilnehmer und haben mal so ein bisschen Autofokus-Tests gemacht und so. Und die ist schon auch ein Biest. Also die ist schon verdammt schnell. Und wenn sie jetzt bei der Version 2 wenn sie da überall nochmal eine Schippe draufgelegt haben und hier diese ganze Netzwerkanbindung und so weiter gemacht haben. Wer das braucht, wird dankbar sein, dass sich da mal ein Hersteller drum kümmert. Das muss man bei allen Bauchschmerzen, die ich bei Sony so oft habe, muss man sagen, die tun schon was. Ist schon interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so einen Atem haben mit der Alpha-Serie.
Ja, ich finde es interessant, weil es halt tatsächlich eher so aus einer anderen Ecke kommt als die traditionellen Hersteller. Also die sind gerade, glaube ich, nicht nur vor den Smartphones ein bisschen am Zittern, sondern Sony macht denen sicher auch Probleme.
Da gehe ich auch von aus, ja. Aber ich finde das gut. Das ist echter Mitbewerb und Wettbewerb tatsächlich. Und das kann man eigentlich nur begrüßen, weil das tut allen gut. Weil sich da, ich denke, der Markt generell ein bisschen vorwärts bewegt. Finde ich sehr schön, sowas.
Ja, aber wo wir gerade von Smartphones geredet haben, ich hatte ja, das ist schon ein Weilchen her, glaube ich, hier sogar mal gefragt, ob jemand eine App kennt, die automatisch Perspektive korrigiert, und zwar beim Fotografieren.
Ja.
Magst dich erinnern. Das kommt bei mir so ein bisschen aus dieser Tilt-Shift-Ecke, und wenn ich Architektur vor der Kamera habe, auch vom Smartphone, dann habe ich das gerne gerade, aber das lässt sich natürlich nicht immer verhindern, dass das Smartphone gekippt werden muss, und dann kannst du hinterher korrigieren mit Lightroom oder. Das ist ja alles heute möglich,
Es gibt auch eine App, um jetzt direkt auf dem Smartphone die Perspektive manuell zu korrigieren, aber das ist dann halt entweder ein zusätzlicher Arbeitsschritt, eine Kopie von dem Bild und.
Naja, oder die Fotos-App, die kannst du ja dann jetzt auch, ne? Das ist also nicht mehr das Problem, die Perspektivkorrektur nachträglich zu machen, sogar mit Bordmitteln möglich.
Ja, okay.
Aber es ist natürlich viel schöner, wenn du es in dem Moment, wo du das Bild komponierst, schon siehst.
Ja.
Und ich habe dann damals auch rumgefragt, ob vielleicht jemand sowas schreiben möchte. Das ist nie was geworden. Und jetzt bin ich über eine App gestolpert, die es schon ein Weilchen gibt. Ich glaube, die ist sogar schon insgesamt, glaube ich, 10 Jahre alt. Die sich jetzt gerade so ein bisschen erneuern. Und diese App heißt Pro Camera.
Okay.
Einfach ein Wort. Und die haben jetzt ein neues Icon und deshalb erkennt man die vielleicht nicht mehr. Kostet, glaube ich, 1 Fünfer. Und dieser 1 Fünfer gibt dir eine App mit guten Funktionen, also eine Foto-App, die alles Mögliche kann, was eben dein Phone kann, mit verschiedenen Features, da kannst du ein Histogramm reinblenden und HDR machen und Porträtmodus aktivieren und so weiter. Also so die üblichen Verdächtigen. Kannst dann auch Bilder bearbeiten, ganz nett. Und jetzt kannst du da, wie gesagt, die erneuern sich und die machen gerade auch so ein bisschen neues Businessmodell. Und zwar wollen die Features per Abo hinzuschalten. Und das Erste, was sie da jetzt getan haben, ist in diesem Abo, das kostet, wenn du es einen Monat lang nimmst, kostet es 99 Cent. Wenn du es ein Jahr lang nimmst, kostet es 6,50 im Jahr, also irgendwie so 54 Cent im Monat. Und eines der wenigen Features, die in diesem Abo zusätzlich dann drin sind, ist die automatische Perspektivkorrektur. Und die funktioniert.
Und zwar in Echtzeit, ne? Ich sehe es gerade im Video.
In Echtzeit. Du siehst dann quasi so einen gekroppten Ausschnitt, und zwar in Echtzeit, basierend auf, verschiedenen Sachen. Also zum einen natürlich basierend auf den Lagesensoren in deiner Kamera, die Gyros, die da drin sind. Aber das reicht nicht aus, und dann gibt's auch noch ein bisschen Bildanalyse und so weiter. Auf jeden Fall bleiben die Vertikalen gerade. Und ja, ich habe mir das jetzt mal zum Testen geklickt.
Du kannst auch, wenn du es schräg hältst, also nicht waagerecht hältst, das kann er auch erkennen und macht dann, egal wie du die Kamera hältst, immer ein waagerechtes Bild.
Richtig, du siehst natürlich, man sieht dann relativ schnell, wie einem plötzlich Bild verloren geht. Da gehen natürlich Pixel verloren, ist klar.
Ja, na klar.
In dem Moment, wo du, es muss ja dann auch mitgekroppt werden und dann, fliegt da halt irgendwie, fliegen da Pixel weg. Das heißt, es ist auch nur sehr eingeschränkt nutzbar. Ich werde es jetzt mal so im Testbetrieb, das Abo ist, glaube ich, jetzt erstmal eine Woche lang gratis oder so, werde ich da mal ein bisschen mit spielen. Aber für eine gewisse Art von Foto, ja, ist das nicht uncool. Jetzt, wie gesagt, ne, also die App selber kostet und dann kostet das Abo nochmal obendrauf. Das ist jetzt nicht für jeden. Aber wenn man das viel nutzt.
Ja, ist halt die Frage, wenn du das zweimal im Jahr machst oder so, dann lohnt sich das nicht. Aber wenn du das regelmäßig brauchst, warum nicht?
Also ich finde es auf jeden Fall irgendwie erstmal interessant, weil das diese Funktion jetzt implementiert, die ich seit Jahren eigentlich haben möchte. Und es witziges Ding. Funktioniert. Ja.
Ja, cool.
Dann hat sie natürlich noch so ein paar andere Sachen drin. Zum Beispiel ist das die erste Kamera-App, die ich gesehen habe, die eine Creative Cloud-Anbindung hat. Wenn du schon irgendwo im Abo-Modell versumpft bist, dann kannst du das auch noch gleich machen. Also wenn du einen Creative Cloud-Account hast, kannst du den da aktivieren. Aha. In der App.
Okay.
Und ich denke, ich hab's noch nicht in die Tiefe getestet, ich denke, dass man dann auch eben Bilder in die Creative Cloud legen kann, direkt von der Kamera aus.
Aber dann landen sie.
Aber wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen tiefer. Bitte?
Landen sie dann direkt in Lightroom?
Ich habe es noch nicht getestet. Ich habe nur gesehen, dass man, das war irgendwie 5 Minuten vor der Sendung, habe ich gesehen, dass man den Account da eintragen kann. Ich habe da also noch nicht mit gebastelt.
Witzig.
Tja.
Ja, prima. Also Problem mit schrägen Bildern, mit Perspektivkorrektur. Könnte damit gelöst sein.
Ist alles noch so ein bisschen umständlich, weil du musst dann echt in der App erstmal suchen nach dem Update und nach dem Abo und so weiter. Also dieses Pro-Kamera-Update heißt Pro-Kamera-App-UP. Wer danach sucht. Sie haben es noch ein bisschen gut versteckt.
Ja, schön. Ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr von so etwas haltet. Vielleicht habt ihr die Kamera ja schon getestet. Geht mal auf happyshooting.de zur Folge 629 und dann schreibt doch mal eure Erfahrungen mit sowas. Oder vielleicht kennt ihr eine alternative App, die das auch tut. Wäre ja auch spannend.
Jo.
Und wenn ihr Bilder gemacht habt, dann können die zum Beispiel hier hinkommen.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Denn ich fange nochmal an. Guten Tag, hallo, liebe Leute. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt. Das geht kostenlos, wenn ihr auf happyshooting.de/Jimdo geht. Probiert das mal aus. Nehmt mal den Dolphin, ganz einfach. Da muss man wirklich von nichts im Web irgendeine Ahnung haben. Einfach ein paar Fragen beantworten zu eurem Hobby, eurem Unternehmen. Vielleicht noch einen Link. Wenn ihr habt so eine Instagram-Seite oder Facebook-Account, dann greift er sich da direkt Fotos auch von euch ab, wenn ihr das denn möchtet, und wirft ihr auf so einen Webseitenentwurf und dann kommt ihr relativ schnell zu eurer eigenen Webseite. Man kann das natürlich auch alles individuell noch anpassen oder eben ohne solche Accounts starten und dann alles selber ausfüllen, kein Problem. Und wenn man dann ein bisschen mehr haben möchte, dann gibt es dann diese, wie heißt denn der, Starter Grow gibt es dann noch und noch irgendwas, die größeren Pakete bei Dolphin, ich vergesse immer, wie die Namen heißen, shame on me. Jedenfalls könnt ihr da mit unserem Code Belichtigung, das Zwischen-I ist richtig, Belichtigung, könnt ihr dann 15 Euro sparen und das würde ich euch mal empfehlen. Und was ich jetzt bekommen habe im Newsletter, das fand ich gar nicht mal so unspannend, wenn ihr Jimdo benutzt für eine professionelle Webseite, für euren Blog oder wenn ihr da was verkaufen wollt, dann ist ja ganz schnell immer die Angst, ah, ich will keine eigene Webseite, weil ja DSGVO, dann brauche ich wieder Texte hier für Impressum und Datenschutzerklärung und was ist denn, wenn sich das dann wieder ändert und da was Neues drin stehen muss, ihr habt auch gar keine Lust hier, was weiß ich, irgendein Newsletter von irgendwelchen Anwälten zu abonnieren, um mich da auf dem Laufenden zu halten, was ich denn da jetzt wie formulieren und reinschreiben muss, damit ich nicht noch irgendeine Abmahnung von meinem Mitbewerb riskiere. Und das ist ja eine Angst, die man durchaus verstehen kann. Da geht ja auch viel Diskussion im Web drumherum. Und Jimdo hat da jetzt ein Joint Venture gemacht und bietet jetzt einen neuen Dienst an, nämlich den DSGVO-konformen Textgenerator. Und jetzt kann man sagen, okay, so einen Textgenerator kenne ich, gibt es auch so für wenig Euro oder kostenlos im Web, kann man dann so einen Fragebogen ausfüllen mit persönlichen Angaben. Das ist hier bei Jimdo nicht anders. Dann werden Texte generiert und bei diesen anderen Netzangeboten lädt man sich die Texte dann runter, steht dann unten drunter noch irgendwie so eine Fußnote als Werbung mit Link, wo das erzeugt wurde. Und dann kann man das auf seiner Seite verwenden. Der Haken an diesen anderen Angeboten im Netz ist halt, man erfährt natürlich nicht, wenn sich irgendwas ändern muss, wenn irgendwelche neuen Paragraphen dazukommen oder irgendwelche Formulierungen anders gemacht werden müssen. Und normalerweise, gerade bei den kostenlosen Angeboten, übernimmt natürlich niemand die Gewähr für das, was da rauskommt. Das heißt, wenn ihr dann abgemahnt werdet, dann könnt ihr dann nicht zu dem Webseitenanbieter gehen, wo ihr das habt generieren lassen und dann sagen, hier, das ist der Text, den habe ich von deiner Seite, hier ist die Abmahnung, jetzt, wie gehen wir jetzt finanziell damit klar? Und hier ist es jetzt so, dass es ein Joint Venture mit Trusted Shops, also Jimdo und Trusted Shops übernehmen das. Und das Feature ist, dass diese Texte generiert werden, werden automatisch auf die richtigen Unterseiten eingefügt, weil Jimdo weiß natürlich bei, es geht für die Dolphin-Seite, Jimdo weiß natürlich, welches die Impressum- und die Datenschutzseite ist. Da kommt der Text automatisch rein, müsst ihr euch um nichts kümmern. Und die Texte werden fortlaufend aktualisiert, und zwar automatisch. Das heißt, wenn es irgendeine rechtliche Änderung gibt, dann weiß Trusted Shops das und die Texte landen dann automatisch geändert auf eurer Seite. Oder wenn ihr eure Seite aufbohrt, wenn ihr zum Beispiel plötzlich auf der Kontaktseite Google Maps einfügt oder wenn ihr plötzlich einen Shop einfügt und solche Geschichten, dann müssen die Texte sich ändern. Und das passiert dann, da müsst ihr euch dann nicht mehr drum kümmern. Finde ich ganz cool. Ist natürlich ein Dienst, der wieder ein bisschen was kostet. Ich glaube, ein Fünfer im Monat kostet das dann zusätzlich. Dafür übernimmt Trusted Shops aber auch die Haftung für die erstellten Texte und das finde ich ganz wichtig. Damit hat das Ganze dann auch einen gewissen Wert, finde ich. Das heißt, wenn ihr da was Professionelles machen wollt, schaut euch das mal an. Wie gesagt, kostenlos testen könnt ihr das auf happyshooting.de/Jimdo. Einfach mal ein bisschen mit rumspielen, eure schönen perspektivkorrigierten Fotos zeigen oder eben mehr damit machen, eigene Domain klicken etc. und 15 Euro sparen mit dem Code Belichtigung. Bitte weitersagen. Danke für den tollen Support.
Bitte weitersagen. So, wir kommen auch diese Sendung nicht aus, ohne über die neuen iPhones zu reden. Du hast da was aufgetan.
Ja, bin ich drüber gestolpert in einem Newsfeed. Und zwar geht es um das Deep Fusion Feature, was mit der nächsten 13, also iOS 13 Version, also 13.2, glaube ich, kommen soll. Da geht es eben darum, da konnte man Beispielbilder sehen, die alle in so einem Sweater gemacht wurden, in so einem Pulli. Mhm. Schön, mit vielen Stoffdetails. Und dann konnte man auf den Deep Fusion Fotos eben sehen, wenn man da reinzoomt, dass eben ganz, ganz viele Details in diesem Pulli zu erkennen sind oder die Augen sehr scharf sind, Wimpern und also so Details sehr scharf sind und nicht so Matsche gerechnet sind. Und das nennt sich Deep Fusion. Und jetzt hat man eben schon Beispiele gesehen, die ich extrem beeindruckend fand, wo ich dachte, holla die Waldfee. Und das kommt als JPEG aus einer Smartphone-Kamera. Respekt. Und auf der anderen Seite haben Leute das ausprobiert und haben gesagt, naja, bin ja jetzt nicht so begeistert. Das, also teilweise sieht man nicht mal also eigentlich gar keinen Unterschied. Und jetzt ist aber klar, warum. Und jetzt hat nämlich ein Jonathan Morrison das in einem YouTube-Video mal erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Und zwar sagt er da mal zusammenfassend im Detail, nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest, das ist jetzt, was ich jetzt erzähle, ist ein bisschen aus dem Gedächtnisprotokoll. Aber schaut euch das Video dann an, da wird es dann ganz klar. Und zwar sagt er, dass die Kamera wohl im Hintergrund permanent, noch vor dem Drücken auf den Auslöser, 8 Aufnahmen im Hintergrund macht. Permanent, live.
Und zwar, also in so einen Ringpuffer.
Genau, so ein Ringpuffer, 4 Aufnahmen mit einer normalen Belichtung, 4 etwas unterbelichtete Aufnahmen. Und der Grund ist, also gerade auch die unterbelichteten Aufnahmen, die natürlich mit einer kürzeren Belichtungszeit erfolgen, weil Blende hat das Ding ja nicht. Also beziehungsweise nur eine fixe, nämlich die Offenblende. Das ist dazu da, um mit möglichst kurzen Belichtungszeiten möglichst scharfe Aufnahmen zu generieren, also sprich die Verwacklungsunschärfe zu vermeiden. Und das, der Algorithmus sucht halt permanent das schärfste Bild raus, um dann aus dem schärfsten Bild die Details, also die Schärfeinformation herauszurechnen. Mhm. Wenn du dann den Aufnahmeknopf drückst, dann erfolgen noch mehrere Langzeitbelichtungen. Die kommen dann oben drauf. Und diese Aufnahmen werden wiederum benutzt, um ja Farbe in die Schatten zu kriegen, also Zeichnungen in die Schatten zu bekommen, um Rauschen zu vermeiden. Bei längeren Belichtungszeiten hast du halt weniger Rauschen, als wenn du dann ein unterbelichtetes Bild hochrechnest oder ja, heller machst. Das heißt, die Farbinformationen kommen aus den Langzeitbelichtungen, die Schärfe aus den kurzen Belichtungen. Und das Ganze wird dann pixelweise zusammengesetzt. Das scheint mir ein relativ beeindruckender Algorithmus zu sein. Und das Ergebnis kann extrem beeindruckend sein. Jetzt ist die Frage, warum gibt es auch Beispiele, wo man überhaupt gar keinen Unterschied sieht? Ganz einfach, das iPhone kennt, wenn dieses Deep Fusion kommt, 3 Modi. Wenn es nicht zu hell und nicht zu dunkel ist, dann greift Deep Fusion. Wenn es nämlich sehr hell ist, dann wird automatisch ein Smart HDR gemacht, wo also über mehrere Belichtungen mit Über- und Unterbelichtung die Helligkeitswerte verrechnet werden. Es ist eh scharf genug, weil du hast eh kurz genug die Belichtungszeit. Es rauscht eh nicht, weil es eh genug Licht hat. Das heißt, da macht dann Smart HDR. Und wenn es zu dunkel ist, dann springt automatisch der Night Mode an, wo dann nochmal mit verschiedenen Belichtungszeiten und auch sehr langen Belichtungszeiten gearbeitet wird. Und das Deep Fusion passiert irgendwo dazwischen. Also so in einer normalen bis mittelguten Beleuchtung. Und zwar auch nur dann, wenn auf dem Telefon dieses Capture Outside the Frame nicht aktiviert ist. Da gibt es nämlich eine Einstellung bei diesen neuen iPhones, vor allen Dingen bei dem Pro. Ich glaube, bei dem normalen auch, ne? Wo dann permanent diese Ultraweitwinkelkamera mit aktiviert ist. Und auch bei der Nutzung von der normalen Weitwinkelkamera, wenn da ein Foto gemacht wird, wird zusätzlich auch noch ein Foto mit dem Ultraweitwinkel gemacht und du kannst nachträglich größer croppen, wenn man das möchte. Und wenn diese Funktion aktiviert ist, dann gibt es kein Deep Fusion, vermutlich weil die Kamera dann schon für andere Dinge genutzt wird. So, und wer jetzt halt Beta-Tester von der 13.2 ist und Outside of the Frame aktiv hat, was wohl viele sind, der wird keinen Unterschied sehen, weil es gibt kein Deep Fusion dann.
Und das die Blöde, Kamera sagt ja das auch nicht, ne?
Das Blöde bei Apple ist halt, es gibt nirgendwo ein Indikator, ob jetzt Deep Fusion aktiv ist oder nicht. Du kannst es nicht aktivieren oder deaktivieren.
Es macht's halt, wenn es glaubt, dass es schwierig jetzt wäre.
Ja, also das macht so ein bisschen Testen etwas kompliziert an der Stelle. Fand ich aber sehr, sehr spannend und hat mir sehr viel erklärt, was ich an Beispielbildern gesehen habe und sehr viel Frust auch erklärt.
Also das Capture Outside the Frame ist ja an sich ein sehr cooles Feature, weil du hast halt hinterher die Möglichkeit, dann doch nochmal ein bisschen rauszukroppen quasi.
Yep. Oder also den Ausschnitt einfach zu verschieben. Ja.
Oder verschieben oder was weiß ich, beim Kippen des Bildes, also beim Perspektive anpassen, dann eben nichts zu verlieren.
Ja.
Aber dann tut das Fusion-Ding nicht.
Richtig. Ob sich das noch ändert, ich meine, noch ist es Beta. Na, ich glaube aber, dass es technisch nicht geht, dass sich das ändert, weil ich denke, dass die Kamera dann für andere Zwecke genutzt wird und du kannst nicht Deep Fusion und Outside of the Frame haben. Wäre halt schön, Apple würde da noch einen Button oder irgendwas haben oder eine Option wie diesen Blitz, dass man dann einen ausschalten kann. Keine Ahnung. Schwierig, aber das erklärt so manches.
Ja. Bleiben wir noch fürs nächste Thema kurz bei Apple, weil heute, wo wir das aufnehmen, am 8. Oktober, ist Catalina, ist jetzt raus. Also Catalina, macOS das Neue. Ist übrigens jetzt das erste Mal seit langem, dass ich ein macOS erstmal nicht installieren werde.
Was?
Richtig.
Was?
Naja, unter anderem, weil es, weil ja der Support für 32-Bit-Applikationen wegfällt.
Ja.
Und ich bin da mal durch die Liste gegangen. Kannst du hier unter Systeminformationen kannst du dir quasi eine Applikationsliste mit den Bittiefen angeben und angeben lassen oder anzeigen lassen. Und da sind ein paar dabei, die ich dann doch noch ab und zu brauche.
Mhm. Geht mir genauso.
Wo es kein Update dafür gibt. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken, ob ich da Alternativen finde und möglicherweise Aber okay, also hier auf meinem Hauptsystem, auf dem Laptop habe ich natürlich gerade den Update laufen, ne? Das ist schon klar. Aber auf dem Laptop habe ich jetzt auch nichts, was ich tatsächlich 32-bit brauchen würde.
Nee, das mache ich nicht. Ich brauche schon beide Geräte, die müssen schon auf demselben System
fahren. Ich meine, testen muss ich das ja.
Ja, mach mal ruhig. Ja. Und auch Arbeitskollege kam an. Wir haben ja zwei Macs in der Firma, weil wir ja Apps entwickeln und wir brauchen die Apps, um die iOS-Kompilate laufen zu lassen. Also wir brauchen die Dinger nur zum Kompilieren. Trotzdem, der Kollege kam und meinte dann so wegen Update-Meldung, ne? Wollen wir denn schon Catalina installieren auf dem Mac? Ich so, nein, wollen wir nicht.
Finger weg.
Wart mal ganz entspannt ab. Kein Bock, dass wir plötzlich nicht mehr releasen können, weil irgendwas nicht mehr läuft. Nee. Noch ein bisschen sehr frisch. Aber der Nico hat sich das Catalina installiert. Und der Nico hat eine relativ speziell, was heißt speziell? Er hat ein NAS im Keller stehen, wo seine ganzen Lightroom RAWs drauf liegen. Und dieses NAS hat er als Netzwerk-File-System eingebunden.
Als NFS.
Als NFS, Link, ja, das Network-File-System. Genau. Das wird dann quasi eingebunden. Das ist für das Betriebssystem dann wie ein lokales Laufwerk, wenn man so will. Und das hat bisher wohl ganz gut geklappt. Aber jetzt mit Catalina macht Lightroom Ärger. Denn er schreibt, das NFS-Laufwerk, dessen Link vorher auf Macintosh HD, also auf Root-Ebene lag, ist nicht mehr. Der Lightroom-Katalog findet die Fotos nicht und gibt den Fehler aus, keine Berechtigung auf Slash, also auf Root. Der Grund, und da schreibt er hier, Catalina introduced separate volumes for system and user data. Root changed from Slash to system volumes data, which appears to be the cause of the unexpected mismatch. Also da wird einfach, es wurde so am System geschraubt, dass eine deutlichere Trennung verschiedener Datenbereiche vorherrscht. Und das betrifft eben auch solche, ja, User-Daten. Und jetzt schreibt er, wir werden sehen. Happy Shooting, Gruß Nico. Also ich denke, da wird es eine Lösung für geben. Entweder gibt es eine andere Möglichkeit, das Laufwerk dann einzubinden oder vielleicht gibt es bei Lightroom eine Lösung oder keine Ahnung.
Also, dass sie NFS gekillt haben, glaube ich nicht. Ich denke, Nico, dass man das vielleicht in einen anderen Pfad mounten kann.
Wahrscheinlich, ja.
Und dann Lightroom sagen musst du, guck mal, deine Bilder sind jetzt hier.
Genau, und dann werden sie neu gemappt, ne?
Dann werden sie neu gemappt und dann, also Lightroom kann das Umziehen von Pfaden, kann Lightroom auch das Umziehen der Bilderpfade.
Ja, das geht sehr einfach, ne? Man hat dann in Lightroom so ein Ausrufezeichen an all seinen Bildern, wenn die nicht mehr gefunden werden. Dann klickt man einfach mal eins an und wählt dann aus einer Verzeichnishierarchie aus, wo dieses eine Bild ist. Und dann ist Lightroom so schlau und sagt, oh, guck, die anderen sind da ja auch. Und dann passt alles wieder.
Genau.
Ja, also ich denke auch, das wird dieser Einbindeknoten, also der Punkt, an dem das Laufwerk eingebunden wird, das wird der Haken sein. Nico, da musst du mal schauen, ob du das dann vielleicht auf System Volumes Data vielleicht mappen musst. Und vielleicht geht das dann wieder. Das sind so Sachen, an die denkst du natürlich auch nicht, dass die sich plötzlich anders verhalten. Wenn du irgendwie seit Jahren irgendwie so deine Hardware eingebunden hast, wenn du deinen Workflow hast, dann machst du ein Betriebssystem-Update und dann kannst du eben auf solche Fallen laufen, weil das kannst du auch nicht vorher rausfinden oder dir eine Dokumentation durchlesen, weil sowas steht doch auch nirgends, wo du das finden würdest. Und dann denkt man auch nicht dran. Und das sind so die Punkte, wo ich auch in der Firma halt erstmal gesagt habe, nein, wollen wir nicht, weil ich habe jetzt im Augenblick auch überhaupt keinen Kopf dafür, nach solchen Fehlern nachher zu suchen, weißt du?
Naja, das, was Nico macht, ist natürlich ein Sonderfall. Der ist natürlich erstmal von, also da kann man jetzt nicht Adobe oder Apple irgendwie einen schwarzen Peter zuschieben, sondern das ist ein Sonderfall, der halt in diesem Zusammenhang nicht gut funktioniert, zumindest nicht einfach übertragbar ist.
Richtig. Also das ist jetzt ja kein Bug in Lightroom oder sowas und wird auch kein Bug im Betriebssystem sein. Es ist einfach eine, wie soll man sagen, Apple hat einfach das Betriebssystem oder die Verwaltung des Betriebssystems an der Stelle einfach so geändert, dass dieses bisherige Verfahren da offensichtlich nicht mehr funktioniert.
Ja.
Naja.
Gut. Lass uns übers Heiraten reden.
Ja.
Also nicht du und ich, ne?
Mein Schatz. Damn it.
Nee, du hast eine goldene Hochzeit fotografiert.
Richtig. Und
erzähl doch mal.
Da wurde ich natürlich konkret gefragt, weil wir kennen das Paar schon sehr gut. Das ist bei uns an der Ranch. Und ja, kommt ihr denn auch? Und wir hätten so gerne Fotos, weil du machst immer so tolle Bilder und die hätten wir auch gerne. Und weil die beiden halt, ne, goldene Hochzeit, die sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, die haben jetzt nicht wirklich was mit Computern, aber sie wollen gerne ein Fotoalbum haben von der goldenen Hochzeit, nochmal mit der Familie und den Freunden und so weiter, die ja auch alle nicht mehr die Jüngsten sind. Also nochmal eine schöne Erinnerung einfach haben. Das ist ja, das ist eigentlich dieses Tolle an dem Hobby und Beruf der Fotografie, dass man einfach da Erinnerungen macht oder selbst der simpelste Schnappschuss, den manch einer als vielleicht verunglückt aussortieren würde, kann einfach schon Monate oder wenige Jahre später eine echte Perle sein, weil vielleicht eine sehr, sehr liebgewonnene Person irgendwann im Alter dann mal von uns geht. Und dann freut man sich, dass man zu solchen Ereignissen nochmal tolle Erinnerungen gezaubert hat. Und deswegen habe ich da auch nicht lange gezögert und habe natürlich zugesagt und habe da mal fotografiert. Und da will ich gar nicht so wahnsinnig viel darüber erzählen. Wenn ihr Fragen habt, konkrete Fragen, wie ich bei sowas vorgehe, könnt ihr ja gerne mal im Slack im HS fragen oder bei Twitter mit HS Frage oder auf happyshooting.de zur Folge 629 Kommentar hinterlassen, was ihr konkret wissen wollt. Dann kann ich euch das gerne erzählen. Ansonsten möchte ich nur nochmal mein Plädoyer dafür erzählen, dass ihr keine Angst vor ISO haben solltet. Ich habe mich zum Beispiel ein bisschen in den Arsch gekniffen, als ich zu Hause festgestellt habe, dass ich fast alles nur mit 1600 ISO gemacht habe. Das meiste jedenfalls davon, was drinnen stattgefunden hat. Weil da waren eben Aufnahmen dabei, die Verwacklungsunschärfe hatten, oder nicht meine Verwacklung, sondern Bewegungsunschärfe von den Motiven vor den Bildern. Und die wären vielleicht nicht gewesen mit 3200 ISO oder 6400 ISO. Und obwohl ich eine Micro Four Thirds habe, die schon etwas früher anfängt zu rauschen als aktuelle Vollformatkameras, habe ich da eigentlich keine Hemmung davor, dahin zu gehen. Aber aus irgendeinem Grund bin ich auf 1600 verhaftet geblieben und habe dann immer fleißig mit der Belichtung korrigiert. Und im Eifer des Gefechts gar nicht drauf geachtet, dass ich dann auch plötzlich mal bei einer 60. Sekunde angekommen bin. 60. Sekunde war früher völlig normal, wenn man fotografiert hat, so bei analogen Kameras. So hochempfindliche Filme hatte man in der Regel ja nie in seiner Kamera. Aber heutzutage, also eine 60., wenn du dann Personen vor der Kamera hast, die feiern, die irgendwie überschwänglich sich in die Arme fallen und gratulieren, die stehen nicht still. Das heißt, du hast sehr, sehr leicht eine Bewegungsunschärfe drin und das ist echt schade. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Das heißt, der Ausschuss meiner Bilder war tatsächlich deutlich höher, als ich ihn gewohnt war, weil auch der Autofokus, hatte ich schon mal erzählt, bei der EM1 Mark II mit dem aktuellen Firmware-Update, der greift echt gut. Selbst bei wenig Licht geht das erstaunlich gut. Und also Fokus war selten das Problem. Es gab auch zwei, drei Situationen, wo ich einfach vergessen habe, nachdem ich nochmal meine Position geändert habe, nochmal die Fokustaste zu drücken. Das war auch ein bisschen dämlich. Aber das passiert auch mal. Weiß ja aber keiner. Insofern ist das auch gut. Aber alles überhaupt kein Problem. Ich habe also auch teilweise dann mit 1600 ISO und dann Unterbelichtung gearbeitet und habe das dann in Lightroom hochgezogen. Auch kein Problem. Also Rauschen, alles kein Problem. Erst recht nicht, wenn von vornherein klar ist, dass dann Fotobuch gedruckt wird. Also beim Drucken ist das Rauschen in der Regel sowieso komplett weg. Und das Zweite, was ich erzählen wollte, ist, ich war wieder mit dem kleinen Blitz unterwegs. Und zwar mit einem Lightpix FlashQ DQ20-2. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, habe ich auch einen Blogbeitrag mal drüber gemacht. Das ist so ein hosentaschenfreundlicher Blitz, der wirklich total kantig ist, wie so ein, ja, ein Würfel nicht, aber ein Quader.
Zigarettenschachtel.
Genau. Ja, wie so eine Zigarettenschachtel. Und das hat den Vorteil, dass du ihn auf die Seite legen kannst. Du kannst ihn hinstellen, du kannst ihn auf den Kopf stellen, wenn du ihn sehr bodennah haben willst. Mhm. Der Blitz lässt sich nach oben klappen, also wirklich 90 weißt Grad du, senkrecht nach das, oben oder nach
ich
vorne.
Ich finde das gemein. Ich finde das so gemein. Hm? Ja, ich hatte den irgendwie von damals nicht mehr auf dem Schirm, als wir darüber geredet haben.
Ja.
Und habe den kürzlich entdeckt.
Ach so.
Quasi neu entdeckt.
Neu entdeckt.
Ja, neu entdeckt und habe mir dann natürlich sofort einen organisiert. Den habe ich übrigens hier nirgendwo gefunden. Den habe ich mir direkt aus China kommen lassen.
Ich setze mal direkt die Kapitelmarke, weil es ist ein fließender Übergang. Da können wir direkt weitermachen.
Fließender mit dem Übergang. Ja. Und da wollte ich natürlich jetzt drüber erzählen und du so, oh, den habe ich schon drüber geblockt, kenne ich schon. So, so scheiße. Du hast auch die Zweier-Version, oder?
Ja, ja, ich habe auch die Zweier.
Also das Ding ist ja tatsächlich, also es ist kompakt, es ist ein bisschen weniger stark als die üblichen Speedlights.
Ja, deutlich.
Das heißt, der hat dir Leitzahl 20 oder sowas. Aber ist natürlich trotzdem völlig brauchbar. Also ist ein Blitz, also ist ein echter Blitz mit einer Blitzröhre und so weiter.
Ja.
Hat zusätzlich noch vorne so eine kleine LED-Fläche. Du kannst also auch als Videolicht verwenden. Mhm. Oder das Ding als Einstelllicht verwenden, was ich spannend finde. Mhm. Du hast einen nach oben klappbaren Kopf, nicht drehbar, aber immerhin nach oben klappbar. Läuft auf zwei Doppel-A-Batterien,
ja,
die du über den Blitz selber laden kannst. Also da ist ein Ladegerät eingebaut und zwar per USB. Mhm. Horrido, das ist klasse.
Ja, Mini-USB aber oder Micro-USB aber immerhin.
Ja, also du kannst so Nickel-Metall-Hydrid-Batterien da drin laden. Das finde ich spannend.
Muss man nicht, aber kann man.
Genau, und muss man nicht, aber wenn man gerade unterwegs ist und hat nichts anderes. Er hat ein Stativgewinde.
Richtig, kannst ihn auf ein Lichtstativ schrauben.
Aber das Geilste, er hat einen Sender und einen Empfänger eingebaut. Und das ist das wirklich Coole an dem Ding.
Und zwar ist das Witzige, der Sender, der auf die Kamera gesteckt wird, das ist wie so ein Würfelchen.
Das ist der Blitzfuß. Das ist gleichzeitig der Blitzfuß. Ne?
Das ist also das Ding sieht erstmal aus wie ein Aufsteckblitz, aber hat auf der Rückseite einen Release-Button. Den kann man drücken und dann wird mechanisch entriegelt der Sender. Den kann man dann unten einfach rausziehen. Und dann hat man wirklich so ein ganz winziges Würfelchen. Ich würde mal sagen, so zwei Zuckerwürfel groß oder so.
Was für Zucker? Zigarettenschachteln.
Zuckerwürfel. Zigarettenschachteln sind. Dann nehmen wir auch Zuckerwürfel dazu. Und dann hat man so ein kleines Senderchen, was auf die Kamera kommt, trägt nicht dick auf, wiegt nicht viel, hat einen integrierten Akku, wird also auch über den Blitz geladen oder über einen eigenen Stecker. Also man kann da ein USB, Micro-USB anschließen und das Ding direkt laden. Mitgeliefert wird übrigens auch so eine USB-Weiche mit drei Micro-USB-Anschlüssen, also USB-A auf dreimal Micro-USB, damit du nämlich den Blitz zum Beispiel mit integrierten Sender und zwei zusätzliche Sender, die es nämlich auch noch gibt, oder Empfänger, dass du die alle auf einmal laden kannst.
Den dreifachen kriegt man aber nur, wenn man sich das Set mit zwei Sendern kauft.
Ja, habe ich ja.
Oder Empfängern, weil ansonsten, ich habe nämlich nur eine Doppelweiche. Also, ach so. Einmal rein, zweimal raus.
Ja, ich habe eine Triple, weil dann kommen nämlich nochmal zwei Empfänger mit, wo man wiederum einen normalen Blitz drauf schieben kann. Mhm. Also da ist ein Blitzschuh oben drauf und dann macht man einen normalen Blitz drauf und dann kann man über Funk diese anderen noch mit auslösen. Also eigentlich ein ganz interessantes System. Das hatte ich wieder dabei. Ich hatte das schon mal bei einer Veranstaltung dabei, weil das ist halt so ein Blitz, den kannst du also wirklich so ganz entspannt also der passt sogar noch in so eine Chino-Hosentasche, weißt du? Den kannst du einfach mittragen.
Ja.
Und dann, den habe ich dann so frei in der Hand gehalten. Der wiegt fast nichts, also verglichen mit so anderen Aufsteckblitzen. Und habe dann eben so am ausgestreckten Arm ein bisschen hast Licht gemacht.
Bruce Gilden gegeben?
So ungefähr, ja.
Du kannst natürlich so einen kleinen Diffusor beziehungsweise eine kleine Softbox, so eine wie heißt dieses Beauty-Dish zum Zusammenfalten? Von Round Flash.
Round Flash? Ja, Round Flash hat
sowas. Also sowas zum Beispiel, ne? Kannst du eine kleine Handheld-Softbox quasi dann. Also das ist total simpel zu realisieren damit.
Ja, Filter sind auch noch mitgeliefert. Die kannst du direkt reinstecken. Ist nämlich so eine Filterhalterung an dieser Streuscheibe. Da kannst du direkt einfach ein Filterblatt reinschieben, um den Blitz einzufärben. Auch sehr praktisch. Ja, und dann hast du so am ausgestreckten Arm den Blitz. Musst halt ein bisschen zielen, wohin du blitzen willst, weil das Feld, was ausgeleuchtet wird, ist nicht sehr groß. Also das sieht man dann, wenn du weitwinklig arbeitest, schon sehr deutlich.
Er zoomt nicht, ne?
Nee, und es ist ein relativ enger Bereich. Es ist halt ein sehr kleiner Blitz. Reicht aber bei solchen Veranstaltungen oder auf der Tanzfläche vollkommen aus, um mal eine Bewegung einzufrieren oder wenn du so mit Bewegungsunschärfe arbeitest, mal irgendwo so einen Fixpunkt zu haben in dem Bild. Das ist wirklich sehr witzig und eben sehr praktisch, dass du das Ding in allen möglichen Positionen auf den Tisch legen kannst oder ich habe es zum Beispiel auch auf dem Glasrand balanciert, also so übers Glas gelegt, quer rüber, damit es ein bisschen höher steht und dann von einer ganz anderen Position fotografiert und dann irgendwie mal versucht, ein interessantes Licht hinzukriegen und nicht immer nur frontal zu blitzen. Das ist ganz witzig. Der Haken an dem Ding ist, weil jetzt natürlich, wenn jetzt alle Leute sagen, oh geil, das ist ja super, hier Funkblitz, hier ganz klein, kompakt, super Lösung. Es kommt natürlich mit einem Haken. Ne? Das Ganze ist zum einen relativ günstig, das ist schön, das ist nicht der Haken.
Das ist kein Haken.
Der Haken ist aber, dass die Reichweite sehr, sehr begrenzt ist. Also am ausgestreckten Arm ist kein Problem, das funktioniert gut. Dann habe ich den Blitz mal so auf die Theke gelegt, bin ein paar Schritte weggegangen, um die Tanzfläche dann zu fotografieren und eben die Leute, die auf der einen Seite der Tanzfläche sind, dann auszubeleuchten damit, was prinzipiell funktioniert. Aber dann machst du einen Schritt weiter und er löst nicht mehr aus. Also, oder drehst dich ein bisschen in den Weg, dann löst er nicht mehr aus und so. Also ich glaube, die Reichweite ist mit 10 Metern angegeben und das ist also optimistisch bei guter Sichtweise.
Du kannst ihn aber auch in einen Slave-Modus schalten, indem er auf Licht reagiert.
Das kannst du auch machen, ja.
Das heißt, du kannst wie im Studio arbeiten. Und der zweite Haken, der ist jetzt für uns beide kein Haken, aber für manchen vielleicht schon, dass er kein TTL macht.
Gut, das vermisse ich
voll,
auch nicht.
Ja, stimmt. Der ist voll manuell.
Ja, ist er. Aber sehr super manuell. Das ist nämlich noch wie diese alten Yongnuo. Du hast auf der Rückseite nämlich einfach so eine LED-Leiste, also einzelne LEDs, wo du genau siehst, ob du auf voller Leistung oder in der 64. Leistung oder irgendwo dazwischen bist. Du drückst einfach nach links, rechts am Blitz, um es heller zu machen. Oder du kannst am Sender eine Vor- und Zurück-Taste drücken. Und dann drückst du die einmal, dann dauert es einen Augenblick und dann kriegst eine Bestätigungsleuchte. Das heißt, du kannst die Leistung von diesem winzigen Auslöser regulieren. Du siehst dann zwar nicht, auf welcher Leistung du bist, aber wenn du vorher weißt, dass du auf einer 64. warst und drückst dann mit ein bisschen Geduld einmal auf Plus, wartest auf die Bestätigung, drückst nochmal auf Plus, wartest auf die Bestätigung, dann weißt du, dass du bei einer 16. bist. Mhm. Und das funktioniert auch. Also das ist wirklich ganz nett.
Also, wenn man die Einschränkungen berücksichtigt, dann denke ich, kommt man schon relativ weit damit. Speziell, wenn es sich eben in so nahen Situationen, so Porträtsituationen bewegt, da ist das Ding, glaube ich, echt klasse.
Ist ganz witzig. Ich würde mich nicht komplett bei einem Shooting nur darauf verlassen wollen, aber so bei so einer Party irgendwie so als Mitnehmlicht, tolles Ding. Mhm.
So, wir kommen zu einem Projekt, was, ja, das ist mir schon vor 2 Wochen ist mir das schon mal durch die Timeline geflitzt. Und zwar, ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat, das war eine Kampagne vom World Wildlife Fund. Mhm. Und die ist schon relativ alt, die ist über 10 Jahre alt, ist jetzt aber wieder neu rausgekommen, beziehungsweise wurde gerade wieder neu belebt. Ich glaube, das ging irgendwie so ein bisschen viral über Reddit. Und das Ganze kommt vom World Wildlife Fund Japan. Und es geht um aussterbende Tierarten um Tierarten, von denen es nicht mehr so viele gibt.
Ja.
Und die haben das visualisiert auf eine Art und Weise, die sehr schnell und einfach zu erfassen ist und sehr erschreckend ist vor allem. Und zwar haben sie Bilder gemacht von diesen Tieren oder Bilder genommen von diesen Tieren und die so in der Menge Pixel reduziert, dass die Anzahl der Pixel den noch lebenden Exemplaren dieser Tiere entspricht.
Ganz genau.
Und das macht es einem dann schon relativ klar. Jetzt ist das 10 Jahre her. Wahrscheinlich ist das nicht up to date. Wahrscheinlich sind da teilweise
das dürfte die etwas erschreckender geworden sein. Ja.
Und du siehst halt einen sehr gut aufgelösten oder einigermaßen gut aufgelösten Elefanten, einen asiatischen Elefanten, weil es da noch 40 bis 50.000 von gibt. Also 40 bis 50.000 Pixel. Dann hast du aber auch einen Amur-Tiger, den es zumindest zum Zeitpunkt da nur noch 450 Mal gab.
Ja, da ist ganz gut, dass dazu steht, was das sein soll.
Und entsprechend kannst du nicht mehr sehen, was das ist, sondern das ist halt ein extrem schlecht aufgelöstes Bild. Das geht auch noch schlechter.
Ja, das ist halt diese, wie soll man sagen, die Analogie. Ne? Also das Tier stirbt aus, es weiß kaum noch einer, was das für ein Tier ist, dass es das gab, wie es ausgesehen hat. Und das entspricht natürlich der immer schlechter werdenden Auflösung. Es wird so ein bisschen auch aus dem Gedächtnis gelöscht. Ne? Mhm. Ist dann halt weg. Bengalischer Tiger auch, 2500 zwar noch, aber wenn man sich die Auflösung anguckt, dann wird relativ schnell klar, das ist eigentlich nichts. Ja. Das ist echt ein sehr, sehr spannendes Projekt. Es gab ja auch das, ich glaube, das Breitmaulnashorn ist es, das ist ja ausgestorben. Da gibt es noch ein sehr eindrucksvolles Foto von dem Pfleger, der sich um das letzte Tier noch gekümmert hatte. Das hat mich auch ein bisschen traurig gestimmt. Weil ja, natürlich zu allen Zeiten sind irgendwelche Tierarten ausgestorben. Aber ich finde, das ist schon, ja, man darf da mal drüber nachdenken, ob das alles so gut ist und ob das nicht auch ein bisschen mit dem Menschen zusammenhängen könnte, der die Lebensräume immer weiter einengt.
Ja. Und ob das wirklich hier,
alles so gut ist.
Und hier eben eine Art und Weise da, das Ganze mit Fotografie nochmal ein bisschen zu vertiefen.
Ich finde diese Art und Weise der Darstellung quasi auch ausstellungswürdig. Also es würde mich nicht wundern, wenn jemand diese Idee mal aufgreift und da wirklich eine große Ausstellung von macht.
Ich würde gerne wissen, ob es das in einer abgedateten Version gibt.
Hm. Nun ja. Shoutout an die Community. Wenn ihr da was Aktuelles kennt, gerne einen Link auf happyshooting.de zur Folge 629.
Ja. Kommen wir noch mal zu etwas Leichterem, und zwar zum Thema Meisterpflicht für Berufe. Das haben wir vor ein paar Episoden besprochen. Naja, es ist insofern leichter, weil wir als Fotografierende davon ja jetzt dann nicht betroffen sind. Aber wir haben ja in einer der letzten Folgen darüber geredet, dass zum Beispiel der Harmoniumsbauer Meisterpflicht bekommen soll wieder. Auch der Mosaikleger. Und da hat uns jetzt Dietmar dazu geschrieben, und zwar schreibt er: Ich möchte mir mein Schwimmbad nicht von einem dahergelaufenen, nicht richtig gelernten, überprüften, zertifizierten Fliesenleger im Haus verfliesen lassen, wegen Dichtigkeit.
Ja, okay.
Und einen Mosaikstein aus 10 Meter Höhe einer Hausfassade möchte ich auch nicht auf Passanten fallen lassen, nur weil es billiger war. Es kommt also immer drauf an. Aber beim Fotografieren sehe ich das auch so wie ihr. Ja, das Mosaik an meiner Hausfassade in 10 Meter Höhe, das, ja, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, wie praxisrelevant das tatsächlich ist. Aber du hast recht, wenn du in deinem Haus ein Schwimmbad hast, ne, hat man ja, so Schwimmbecken,
ja, sollte,
dann sollte das schon fachgerecht gemacht sein.
Ich denke auch, also mindestens so eine 10 Meter Bahn muss schon sein, sollte man heutzutage auch haben.
10 Meter?
Ja, Minimum. Sonst würde ich es nicht Schwimmbad nennen.
Wir hatten ja nichts.
Ja. Ich musste ja auf meinem Grundstück bleiben und mehr hatte ich ja nicht.
Du kannst ja eine runde Bahn machen.
Ah, lass. Siehst du, wenn ich, könntest einen ganz anderen Job haben. Meine Güte. Der Martin hat eine Frage, nämlich zu Day-to-Night-Panoramen. Der schreibt: Hallo Chris, hallo Boris, ein befreundeter Fotograf hat mir gestern das Buch Day-to-Night von Stephen Wilkes oder Wilkes gezeigt. Habt ihr derartige Aufnahmen schon mal gesehen und könnt ihr was zur verwendeten Technik sagen, beziehungsweise wie die Bilder entstehen? 3-1 Foto. Ich weiß nicht, ob, also ich gehe davon aus, dass das Beispiel, was er geschickt hat, ist nämlich ein Foto von dem Buch. Das dürfte nicht copyright-frei sein, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir das einfach zeigen dürfen.
Ich google das mal eben.
Aber stellt euch vor, ihr habt ein Foto und auf der linken Seite ist Nacht auf diesem Bild. Was weiß ich, irgendwie eine Stadt mit Beleuchtung oder eben Kirmes, ne, mit Riesenrad und so. Und rechts ist Tag, ne, Sonne, Wolken, Strand, was auch immer. Und dazwischen ist dann eben ein mehr oder weniger fließender Übergang durch die Tageszeiten. Und ja, tatsächlich kennen wir sowas. Ja, der David hat zum Beispiel was in den Slack gepostet.
Ich habe gerade mal einen Link für die Shownotes reingetan.
Ja, wunderbar.
Ihr findet mal die Website von Stephen Wilkes in den Shownotes, da kann man die sehen.
Ja, das ist am einfachsten. Super. Ja, und zur verwendeten Technik kann ich auch was sagen. Und zwar gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, das zu machen. Du brauchst allerdings Geduld dafür, zumindest wenn du dabei stehen willst. Du stellst die Kamera auf ein Stativ, suchst dir halt eine schöne Szenerie aus, wo du sagst, das gibt vielleicht was her. Also das sieht sowohl am Tag interessant aus, als auch in der Nacht. Also ein bisschen erhöhter Standpunkt auf eine große Stadt zum Beispiel. Oder in dem Beispiel, was uns der Martin geschickt hat, wenn du halt an einem Strand bist, wo auf der einen Seite so ein Vergnügungspark ist und auf der anderen Seite eben nicht. Dann könnte man sagen, okay, nachts ist vielleicht der Vergnügungspark interessanter, tagsüber ist vielleicht der Strand interessanter. Also man sucht sich so eine Szene aus, stellt die Kamera dahin und fängt ja irgendwann vielleicht morgens an und macht da ein Foto. Und dann machst du jede Stunde ein neues Foto Ne? So kannst du das machen. Und dann, wenn du das einmal einen Tag durchmachst, dann hast du 24 Aufnahmen, wenn du also die ganze Nacht mit drin haben willst. Oder nimmst halt ein 12-Stunden-Fenster von Helligkeit bis eben in die Nacht rein und hast halt 12 Aufnahmen. Und ja, dadurch vom Stativ sind, passen die alle schön übereinander. Die legst du dann auf mehrere Ebenen in einer Bildverwaltung, die das kann, zum Beispiel in Affinity Photo. Und dann maskierst du das und machst eben Übergänge von einem Bild zum nächsten Bild und machst dann so streifenweise, das kannst du horizontal oder diagonal machen, machst du streifenweise einen Übergang von einem Bild zum anderen. Und je mehr Aufnahmen du hast, desto weicher kannst du eben durch den Tag durchlaufen und kannst da so einen Übergang zaubern. Wenn du es ganz simpel machst, hast du 2 Aufnahmen, eine vom Tag und eine von der Nacht und blendest die dann über. Aber so diese etwas beeindruckenderen, die haben tatsächlich sehr viele Aufnahmen und gehen dann da drinne vor. Was ich auch schon gesehen habe, ist, dass diese Maskierung nicht einfach als ein durchgängiger Streifen, also zum Beispiel diagonal gemacht wurde, sondern dass der tatsächlich gepinselt wurde, dass also einzelne Stellen wirklich ausgespart wurden, dass der Tag noch so ein bisschen in die Nacht hinein geleuchtet hat und andere Stellen schon dann nächtliche Beleuchtung hatten. Also sowas gibt's auch. Da kannst du beliebig viel Aufwand mit betreiben. Finde ich ein super spannendes Projekt. Ich wollte das immer mal machen, habe aber einfach überhaupt keine Geduld dazu, mich irgendwo einen ganzen Tag hinzustellen. Ist natürlich interessant, wenn du irgendwo eine Wohnung hast oder mieten kannst oder so etwas, was weiß ich, Wolkenkratzer oder so, und stellst die Kamera oben fix hin, lässt die einfach einen Tag über automatisch Fotos machen und wenn du abends nach Hause kommst, gehst du an die Bildbearbeitung und dann geht das natürlich.
Ja, ist halt ein bisschen aufwendiger das Ganze, aber
genau.
Aber der Trick aber nicht, ist halt in nicht der wirklich so schwer, ne?
Also nein, eigentlich gar nicht.
Die Basisbilder hat und so ein bisschen weiß. Im schlimmsten Fall, im einfachsten Fall reichen 2 Bilder, eins von der Nacht, eins vom Tag und dann eine Überblendung mit einer Ebene. Das wäre so der simpelste Fall.
Zum Üben quasi mal.
Mhm. Ja, ja. Aber das kann man beliebig verfeinern.
Jo, jo.
Ja, ja.
So Martin, jetzt wo du das weißt, ne? Wollen wir natürlich mal ein Beispiel von diesem.
Genau, hau rein.
Sehr gut. Apropos Heinrauen. Heinrauen? Reinhauen. Was auch immer.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden heute wieder unterstützt von enjoycamera.com mit dem Fotozubehör 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019, den es übrigens exklusiv nur hier gibt. Ich glaube, sonst hat niemand den Gutschein. Wir haben diesmal ein, ich versuche es hier gerade mal auszukippen, ein Reinigungsset bekommen.
Yay.
Vorstellen. Und das ist tatsächlich ziemlich cool. Also, was haben wir also für optische Oberflächen von JJC ist das? Und das sind so ein paar Sachen, die man einfach immer wieder brauchen kann und die man sich jetzt nicht mehr einzeln kaufen muss. Das eine ist, hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Mikrofasertücher drin. Die sind alle einzeln irgendwie verpackt, sind relativ klein, aber die kann man also dann auspacken und so lange verwenden, wie man möchte. Und dann gibt es Feuchttücher, ne, das kennt man auch, so um LCDs sauber zu machen damit. Kennt man auch
vom Wienerwald.
Nein, solche sind das nicht. Das sind keine Zitronentüchlein. So 4, 6, 8, 10 Stück drin. Dann ist drin ein, ja, so ein Lenspen. Die kennt ihr vielleicht auch. Das ist so ein Objektivreiniger, der zum einen auf der einen Seite ein Pinselchen hat und wenn man ihn auf die andere Seite schiebt, dann, ich mach das mal hier so, klingt auch toll, hat das so ein stempelartiges Ding, mit dem man Objektive reinigen kann, also Glasoberflächen reinigen kann. Und last but not least, das hier. Ein Pustebläser, ne, so ein Rocket Blower Ding, wobei ich glaube, Rocket Blower ist eine eigene Marke. Also so ein Gummiball mit so einer Spitze dran, wo man dann Staub mit wegblasen kann. Und das alles zusammen in einem Paket, in einem Beutelchen, was man sich einfach irgendwo in die Fototasche legen kann. Ach nee, da ist ja ein, nee, das ist was anderes.
Ich würde das Beutelchen tatsächlich für was anderes benutzen und einfach die Tüten so flach in die Tasche legen.
Genau. Ist auf jeden Fall so ein Ding, wer immer wieder mal glaubt, er müsste die Kamera reinigen oder Linsen reinigen oder sonst was. Hier ist quasi alles drin, was man so braucht. Alles bis auf Sensorreinigung ist hier abgedeckt. Und das Ganze kostet im Paket irgendwie 10 Euro. Also auch vom Preis her.
Ich habe, bevor wir aufgenommen haben, habe ich hier mein MIDI-Board mit den ganzen Tasten, wo ich die Einspieler mittriggere, sauber gemacht. Ich habe das Stream Deck sauber gemacht und ich habe mal den Rand vom iMac geputzt. Und weil ich gerade so schön dabei war, habe ich eben gerade noch meine SSD sauber geputzt und das USB-DVD-Laufwerk sauber gemacht. Ist interessant, das hat eigentlich eine ganz schöne Silberfarbe.
Ich wische jetzt gerade mal mein iPhone. Auch ist das schön. Fingerabdruckfrei, okay.
Ich würde jetzt mit dem feuchten Tuch auch mal über die Tastatur gehen, aber dann habe ich ein Problem, weil dann kommen die ganzen Tastendrücke hier in unsere Notizen, ist auch nicht so schön.
Lass das. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Enjoy Kamera wieder dabei ist. Das JJC Reinigungsset für optische Oberflächen könnt ihr da bestellen. 5% mit Gutschein Happy Shooting 2019 und der gilt natürlich auch für alle anderen Sachen, die ihr bei enjoykamera.com im Shop findet. Und wir sagen vielen Dank.
Also mein Tipp wäre, bestellt was Teureres, weil dann wirken sich die 5% mehr aus als bei dem 10 Euro Reinigungskit.
So geht das, genau.
Mehr kaufen, mehr sparen, so einfach.
Sehr schön. So, wir...
Aktuelle Fragen haben wir keine.
Wie, wir haben keine Fragen?
Ja, wir haben ja letzten Freitag erst aufgenommen. Ich glaube, da ist schon alles verschossen.
Hallo, Fragen bitte. Liebe Community, fragt was Löcher im Bauch. Egal, Termine haben wir auch nicht. Nee, ist halt echt nur ein paar Tage her, dass wir aufgenommen haben. Das stimmt schon. Also keine Fragen, keine Termine. Oder die Community hat uns vergessen.
Ja, die haben uns nicht mehr lieb, ganz einfach.
Egal, wir haben trotzdem noch was zu verschenken. Und zwar gibt es jetzt wieder ein Reinigungsset, genau. Ja. Für die Gewinnerin oder den Gewinner der Überraschungsaufgabe.
Überraschung. Oh, und Disclaimer, ne? Es geht um ein JJC Cleaning Kit minus ein Feuchttuch minus ein Mikrofasertuch, weil die habe ich schon ausprobiert.
Sehr schön. Hallo Würfel. Ach, da bist du. Ich komme vor lauter Luft, rüssel, tröte nicht meine Würfel. So. Ja, es haben 22 Bilder, die ihren Weg in unsere Galerie gefunden. Thema Überraschung.
Habe ich ja auch.
Sehr schön. Sind tolle Sachen dabei. Wir würfeln jetzt wieder den Gewinn aus und zwar fängst heute du an.
Okay. 82.
Das geht nicht. 70.
Zu viel. 7.
Ja, 7. Ike.
Ike Deistung.
Das Thema Überraschung. Unangenehme Überraschung. Leider gab es in meinem Umfeld eine sehr unangenehme Überraschung. Alles auf einen guten Weg der Besserung. Bild versucht dies darzustellen, ohne Details oder die Person zu zeigen. Es ist ein Pflaster auf einer, ja, das sieht aus wie eine Seite an einem Kopf oder so. Das sind Haare. Ja. Ich sag mal, es ist fotografisch jetzt nicht wirklich spannend.
Das ist jetzt quasi gar nichts. Also das müssen wir auch gar nicht besprechen, oder?
Nee, das ist...
Und ich würde jetzt sagen, wenn es nicht um ein JJC Cleaning Kit gegangen wäre für schlanke 10 Euro,
dann hätte auch schon Veto jeweils angelegt.
Ein Tuch fehlt, dann hätte ich jetzt nochmal gewürfelt. Aber so,
also ein bisschen Mühe wäre schon nett gewesen. Aber du hast trotzdem gewonnen, weil wir würfeln das ja hier aus.
So schaut's
aber
aus.
Also Ike, schreib bitte an info@happyshooting.de. damit der Boris dir das Cleaning-Kit schicken kann.
Stichwort Gewinnerüberraschung mit einer Adresse und dann kann ich dir das Cleaning-Kit zukommen lassen.
Genau. Ich habe eins, was ich unbedingt raussuche und was ich besprechen muss, und zwar ist das bei uns hier in der Liste die Nummer 2 von Kai. Der Kai hat meinen Avatar nachgemacht. Ich hatte ja von der Rochester Institute of Technology, von dieser Hochgeschwindigkeitsfotosession, hatte ich ja so ein Bild, wo ich so in so einen Ballon reinsteche und dann entsprechend die kurze Blitzerei dann das irgendwie ja sichtbar macht. Der Kai hat das auch gemacht.
Aber interessanterweise mit einem länger leuchtenden Blitz. Ich finde, die Bewegung in diesem Bild macht das Bild zum Bild. Also ich glaube, wenn das alles nur stehende Tropfen wären,
das
wäre langweiliger.
Was wir gemacht hatten in Rochester war tatsächlich einen Studio-Blitz auf kürzester auf niedrigster Leistung und damit auf kürzester Zeit. Der hat ungefähr eine 20.000stel Sekunde gemacht. Mhm. Das hier ist länger und außerdem hatten wir auch weniger Wasser in dem Ballon. Bei uns war das tatsächlich nur so 2-3 Tropfen, die dann im Ballon quasi geschüttelt werden und dann ist durch den Druck, wenn der Druck dann nachlässt, wird das quasi zu so einem Nebel. Und Kai hat da, glaube ich, ein bisschen mehr als nur 2 Tropfen Wasser drin.
Das sieht noch mehr aus.
Gibt's auch eine entsprechende Sauerei. Aber Kai, du kriegst auf jeden Fall extra Punkte, weil du auch so ein sehr, sehr kräftigen Gesichtsausdruck dahinter machst. Das kommt verdammt gut.
Und wie gesagt, in den Kommentaren sagt er, Blitz feuert rechtzeitig, brennt aber zu langsam ab. Ja, wenn du natürlich die Tröpfchen einfangen willst, hast du natürlich recht, dann musst du kürzer haben. Aber ich finde hier die Dynamik durch die Bewegungsunschärfe, das finde ich super. Also mir gefällt zum Beispiel, wie du diese die Ballonhaut noch siehst, wie sie in Bewegung ist und sich da zusammenzieht, wie diese Spritzer so eine Dynamik entfalten und in verschiedene Richtungen wegdriften. Also das rotiert richtig weg. Das ist Bombe. Und genau da, wo das Messer einsticht, also wo der Urknall quasi stattfindet an der Stelle, da siehst du noch relativ deutlich so ein paar dickere Tropfen und Wasserstrukturen. Und man könnte jetzt also quasi im übertragenen Sinne sagen, dass der Kai Wagner an dieser Stelle eine Visualisierung unseres Universums geschaffen hat, die also ihren Ursprung in der Mitte hat, also im Urknall, in dem also die Details noch als solche wahrzunehmen sind, sich dann die Zwischenräume quasi ausdehnen und die Materie auf noch bisher unerkannte Weise, wir sprechen auch von Dark Matter oder der dunklen Energie, ausdehnen und die Beschleunigung zu den Außenseiten hin immer weiter zunimmt. Man könnte es auch als eine Metapher nehmen für die stetige Beschleunigung in unser aller Leben, wo wir also früher noch Tage und Jahre gebraucht haben, um einen anderen Ort überhaupt mal zu sehen, sprechen wir heute davon, dass Probleme in Sekunden gelöst sein müssen, um einen Shitstorm zu vermeiden. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Das klären wir nächste Woche. Bis dahin, guten Abend.
Ich kann ja leider nicht dich abdrehen. Also nur für den Stream, aber das bringt ja für die Aufnahme nichts.
Sehr schön. Ansonsten hatten wir auch Überraschungseier da. Da gab es die einfache Variante von Arne Böß oder Arne Börs. Der hat einfach einen Eierkarton genommen und hat da Überraschungseier reingelegt. Das finde ich mal eine richtig süße Sache. Sowas hätte ich früher auch gerne gehabt. Und dann gibt's aber eine Variante Überraschungsei von Dr. Yu. Der hat nämlich auf einem Eiertellerchen, wie sagt man, ein Eierbecher ist es ja nicht, also so ein Tellerchen mit so einer Eiermulde, wo man eben Eier von isst.
Ihr wisst, was ich meine. Eierbecher nennen.
Ich würde es flachen Eierbecher, Schale, Teller. Da ist jedenfalls ein Kinderüberraschungsei drinne, was auch aufgepellt ist. Die Überraschung ist aber, dass in diesem Überraschungsei ein echtes Ei drin ist.
Ja, ist das denn nicht so? Ist das nicht üblicher? Also,
ich hatte lange keins mehr.
Überraschungseier?
Hab allerdings auch noch lange keins gekocht, muss ich gestehen. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat Überraschungseier in seinem Kakao aufgelöst.
Das auch nicht schlecht. Mit Spielzeug oder ohne?
Ohne Spielzeug.
Okay, also, weiter Thema.
Sehr schöne Ideen.
Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Und nächstes Mal, es läuft noch eine Aufgabe, die geht noch bis zum
Dings.
Bis zum 17.10. die Mosaikaufgabe. So. Super. Wir kommen. Wohin kommen wir denn?
Ich hab
mich hier verklickt. Ich bin komplett aus meiner. Ah, da sind wir. Genau. Es gibt ein Geräuschrätsel. Und das hören wir uns jetzt nochmal kurz an.
Das war die falsche. Das hier. Tja. Und die Auflösung hat er gleich direkt mitgesprochen.
Was ihr gehört habt, war eine Revue SC2, baugleich mit einer Shinon CM4 mit eingelegtem Film, das Aufziehen des Verschlusses, Auslösen mit einer 250. Sekunde, Aufziehen des Verschlusses und Auslösen mit einer 15. Sekunde. Das Rückspulen mittels Kurbels spare ich mir und euch im Hinblick auf die Länge des Sendung. Diese Kamera war meine erste richtige Kamera. Ich hatte seit meinem 5. Lebensjahr eine Mittelformat 6x9 Bakelit-Kamera der Marke Fotax. Die Ausbeute an trägbilligen Fotos war damit allerdings nur mager. Als die Spiegelreflex meines Vaters kaputt ging, durfte ich mir dann zum 11. Geburtstag diese Kamera 1980 für 299 D-Mark bei Fotoquelle kaufen, inklusive Standardobjektiv 50mm, Blende 1,9. Ich war stolz wie Oscar und hatte diese Kamera als einzige bis zu meinem 19. Geburtstag. Das gibt aber eventuell ein anderes Geräuschrätsel. Bis dann, 3, 2, 1, Happy Shooting.
Sehr schön, Markus, dankeschön. Hast du das mit dem Wachszylinder aufgenommen? Das klang so ein bisschen nach Grammophon gerade.
Ins Grammophon gesprochen.
Ja, aber nee, danke.
Man konnte es auch verstehen, wunderbar. Wenn ihr auch ein Geräuschrätsel habt und vielleicht auch die Auflösung. Der Markus hat das ganz praktisch gemacht. Der hat nämlich zwei Audiodateien geschickt. Das ist ganz gut. Also einmal mit dem Geräuschrätsel und einmal mit der Auflösung. So könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Und dann einfach an info@happyshooting.de Stichwort Geräuschrätsel kurz dazu schreiben, worum es da geht. Und ja, dann nehmen wir das hier mit rein. Ganz einfach.
Tja. Also für alle, die heute noch den Doctor Who sehen wollen, auch wenn der Boris explizit sagt, der kann die Folge nicht empfehlen, wir sind heute relativ früh fertig. Wir sind nämlich am Ende der Sendung angelangt.
Ja, wunderbar.
Ja, an dieser Stelle sagen wir einfach nochmal Danke an alle, wie immer. Und schön, dass ihr alle dabei seid.
Das ist so herrlich. Ja, so Slick war auch wieder lustig hier. Schön unterstützend. Genau. Und vor allen Dingen ist der Titelbot scheint wieder zu leben. Das heißt, wir werden gleich in der Postshow einen Titel für diese Folge heraussuchen.
Ja, er hatte so ein paar Schluckaufe in den letzten Folgen, aber ja. Es scheint wieder zu gehen. Also Markus, was immer du gedreht hast, Dankeschön. Und ja, damit sind wir am Ende und in der Woche sind wir wieder da. Auch live übrigens am Dienstagabend ab 18 Uhr. Bis dann.
Dann kommen wir, dann gehen wir, dann sehen wir. 3, 2, 1.
Happy Shooting. Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.